SRF 1.
SRF 1 Forum.
Ein Lehrer hat kürzlich gesagt, er traure den Zeiten nach, wo sie in der Pause noch drunter und drüber gegangen sind. Geil Lärm, ein Geschrei. Heute sei es mit totem Still, wenn Pause sei. Alle ziehen einfach ihr Handy aus der Tasche und glotzen drauf. Was wäre denn, wenn man das Handy wegnehmen würde?
Ja, also ich würde mich ein bisschen wie weg von dem Rest fühlen.
Ja, für mich wäre es eigentlich gleich. Ich habe einfach von dem Kontakt, weil ich länger dann keinen Kontakt mehr mit anderen Leuten.
Für mich wäre es so ein bisschen komisch und so.
Also ich denke, manchmal wäre es befreiend.
Wir diskutieren mit Jugendlichen und Erwachsenen jetzt in der Gesprächssendung Forum. Haben Jugendliche ihren Handykonsum eigentlich im Griff? Oder nicht? Sind sie sogar handysüchtig? Christine Hubacher hat Gäste.
99% aller Jugendlichen in der Schweiz haben ein Handy, meistens ist es ein Smartphone. 2,5 Stunden pro Tag sind die Jugendlichen im Durchschnitt online. Das Smartphone ist viel mehr als einfach ein mobiles Telefon. Es ist ein Unterhaltungsgerät. Man kann lustige Fotos und Filme machen und verschicken. Man kann mit 6 Freundinnen gleichzeitig gratis chatten. Über WhatsApp oder Snapchat, über Instagram oder Facebook, über soziale Medien eben, ist man mit seinen Freunden verbunden. Das Smartphone, hat mir eine Mutter gesagt, klebt der Tochter quasi an der Hand, ist wie angewachsen, nur zum Schlafen legt sie sie weg. 4 Jugendliche haben wir hier in der Runde. Eines davon ist Kishaya Balsiger, 17 aus Bern. Kishaya, was würde in deinem Leben ändern, wenn man dir das Smartphone würde stellen?
Ehrlich gesagt ist mir das schon etwa 3 Mal passiert. Und ich habe dann immer etwas anders reagiert. Einmal habe ich zum Beispiel den Ordnungsdienst aktiviert und mein Handy geortet. Hast aber nie zurückbekommen durch das. Und habe dann einfach gelernt, dass ich ja, Occasion-Handy kaufe, die möglichst billig sind, dass ich nicht viel Geld verliere.
Und wie lange ist es gegangen, dass du ohne Handy warst?
Etwa von 3 Wochen bis 5 Wochen. Also meistens ziemlich schnell, als ich dann von einem Kollegen der Eltern oder was auch immer ein neues Handy bekommen konnte für ja, einen billigen Preis.
Samuel Scheidegger, 15 aus Zürich. Wenn deine Eltern würden sagen, Samuel, du hast 3 Monate Handyverbot, was wäre denn?
Ich würde ehrlich gesagt ziemlich schnell in Panik ausbrechen, weil mein ganzes Leben auf dem Gerät basiert. Und würde mir innerhalb von einer Woche glaub, einfach nochmal eins kaufen, insgeheim, und das dann benutzen. Weil du kannst heutzutage ohne Handy eigentlich schlecht nur schon mit Kollegen abmachen.
Also so schnell wie möglich ein neues kaufen, ja, sagt Samuel Scheidegger. Neben ihm sitzt Pina Scheidegger aus dem Kanton Bern. Beide sind nicht verwandt. Wir haben es erst beim Einladen gemerkt, beide sind Scheideggers. Wenn deine Eltern dir das Handy wegnehmen, Pina, sagen wir für einen Monat, was hättest du für Argumente, warum sie das sicher nicht wegnehmen sollen?
Ja, also ich habe das Gefühl, ich würde sagen, dass auch für sie eine Sicherheit da wäre, wenn ich ein Handy hätte und irgendwie am Abend spät müsste heimlaufen und irgendein böser Mann hinter einem Baum auf mich würde warten, dass ich ein Telefon hätte, um telefonieren und anrufen.
Wirkt überzeugend. Julian Barnard, du bist der Jüngste hier in der Runde, 13. Mhm. Du hast erst seit etwa einem halben Jahr ein wirklich gutes Handy, hast du mir vorher erzählt, ein teures iPhone 7. Hast du das einfach so bekommen?
Nein, überhaupt nicht. Es war so, dass ich mit meinem Papi sozusagen einen Wett gemacht habe. Und er hat gesagt, wenn ich einen 5,5 in der Mathe arbeite, im Zeugnis, dann gibt er mir ein iPhone 7. Und er hat leider verloren. Und dann habe ich ihm das iPhone 7 bekommen.
Und was hat die Mutter gesagt?
Ja, ich glaube, sie war nicht erfreut am Anfang. Aber sie hat es dann wie müssen schlucken, einfach dann, wie nichts können machen.
Und was hat das verändert, das iPhone 7?
Ich denke jetzt mal nicht wahnsinnig viel. Es ist halt einfach ein viel besseres Gerät halt, wie das, was ich vorher hatte. Man kann viel mehr machen, es hat viel mehr Power halt. Und Snapchat und Games und so funktioniert halt einfach alles viel besser und so. Darauf.
Wir haben Pina, Kishaya, Samuel und Julian gebeten, uns ein lustiges Snapchat-Foto zu schicken, was sie netterweise gemacht haben. Wenn ihr keine Ahnung habt, wie das aussieht, dann geht schnell auf srf1.ch. Dort könnt ihr auch einen Kommentar platzieren zur Frage, haben Jugendliche ihren Handykonsum eigentlich im Griff, srf1.ch. Euer Kommentar. Und die Onlinerin Barbara Koller bringt den Kommentar in die Sendung ein. Zum Beispiel der, Barbara.
Dennis Casagrande hat einen Kommentar hinterlassen und sie nimmt ganz klar die Erwachsenen in die Pflicht, weil sie sagt, dass die Erwachsenen sind ja schliesslich die, die Kinder ziehen. Und wenn die Erwachsenen den Handykonsum nicht im Griff haben, dann die Kinder auch nicht. Und umgekehrt, wenn es die Erwachsenen im Griff haben, dann sollten sie ja eigentlich auch die Jungen im Griff haben.
Also die Eltern oder die Erwachsenen als Vorbild. Weitere Kommentare gerne auf srf1.ch. Ihr könnt aber auch telefonieren auf 0848 440 222 und zu dieser Frage direkt im Forum Stellung nehmen. 0848 440 222. Reden wir im ersten Teil darüber, wie das eigentlich ist, wie man im Alltag das Handy braucht, ob die Eltern Regeln aufstellen, ob man ständig am Handy klebt. Hören wir mal ein bisschen, wie das bei euch zu hergeht. Samuel, du hast gesagt, das wäre ganz schlimm, wenn dir das Handy verboten wird für 3 Monate. Wieso? Tu das noch ein bisschen ausdeutschen.
Also ich habe erstens meine ganzen Hausaufgaben drauf.
Wie? Das ist,
schulisch auch. Also einfach die Mathe-Blätter, all das Zeug haben wir drauf. Und auch wenn jetzt irgendjemand im Schulhaus mal ein Foto vom Test machen kann, von der Lösung, kommt das über einen Gruppenchat auf mein Handy. Ja.
Also das zum Beispiel, du wärst abgeschnitten von so einem Klassenchat, wo manchmal schon die Lösungen in der WhatsApp-Gruppe kommen, ist gäbig.
Und sonst, also man kommuniziert ja wirklich über WhatsApp heutzutage als Teenager. Ich telefoniere nicht mehr viel zu teuer, ich schreibe auch keine SMS. Ich laufe nicht mehr zu meinem Kollegen, über das für 20 Minuten gehe, bin ich viel zu faul. Und über WhatsApp, man macht einfach ab, man tut am Abend manchmal 3 Stunden am Stück noch schreiben. Das ist wieder ein Gesprächsersatz. Ich würde mich einsam fühlen, ohne, ganz ehrlich.
Einsam fühlen. Kishaya Balsiger, du hast dreimal dein Handy, ist dir gestohlen worden. Du hast 3 bis 5 Wochen kein Handy gehabt. Ist dir das auch gegangen? Kommt man sich einsam vor?
Ja, mir kommt sich schon einsam vor. Aber ich habe nachher auch gelernt, dass es eben vielleicht nicht so dumm ist, wenn man mal ein Zeit gekriegt hat, weil man einfach die ganze Zeit, wie gesagt, nur an diesem Handy klebt. Und so kann man mal so ein bisschen die Umwelt und die Mitmenschen auch mehr beachten und sieht mal so ein bisschen, was um sich herum ist. Was sonst fast nicht der Fall ist, wenn man die ganze Zeit nur auf das Gerät schaut.
Sagst du das jetzt einfach, weil du weißt, dass die Erwachsenen das gerne hören? Oder sind das eigene Erfahrungen?
Beides. Also ich merke so, wenn ich mit meiner Mami am Küchentisch hocke und wir beide im Handy sind, dann kommen wir auch beide einfach nur, wie schade es eigentlich ist, dass wir nicht einfach zusammen reden und es lustig haben oder ein Spiel spielen, sondern beide unsere virtuelle Welt hineinversetzt sind und einfach am Chatten sind oder auf dem Facebook sind und andere Sachen schauen, aber gar nicht miteinander beschäftigt sind.
Und ihr merkt es manchmal, oh, das ist jetzt eigentlich schade gewesen, jetzt sind wir so einen Mittag oder einen Abend zusammengesessen und sind immer mit anderen in Kontakt gewesen, außerhalb. Habt ihr denn nie etwas, wo ihr sagt, komm, jetzt legen wir es weg?
Mal kommt auch schon vor, dass wir uns beide gegenseitig sagen, ja, jetzt sind wir das Handy weg, ganz klar beim Essen zum Beispiel. Oder irgendwie beim Fernsehen schauen, sagt mein Vater jedes Mal, so, jetzt tust du das Handy weg, weil wir einfach jetzt im Fernsehen schauen sind und wir zusammen den Film schauen. Oder ja, wenn wir ein Spiel spielen, dann bin ich dann auch ganz klar nicht am Handy, weil es echt darum geht, sich nachher auf das Gegenüber zu konzentrieren und nicht auf das Handy.
Pina Scheidegger, deine Erfahrungen mit dem Handy, wenn das so quasi ein ständiger Begleiter ist, das ist quasi wie ein Körperteil von einem. Kennst du das?
Also ich habe es sicher mal gekannt, würde ich sagen. Und ja, irgendwie damit irgendetwas gefunden, dass ich gemerkt habe, dass das Handy für mich nicht gross viel Bedeutung hat. Und ich merke auch, dass ich viel mein Handy auf Flugmodus stelle, und eigentlich nur so für wichtiges Zeug, wenn ich zum Beispiel mit jemandem abmache oder so, um zu schauen, wie jemand verspätet ist. Aber sonst habe ich eigentlich nicht mehr gross mit dem Handy zu tun, ausser Musik und Fotos machen. Das mache ich noch gerne. Aber
du hast auf Instagram über 1000 Follower.
Ja. Ja, ich würde sagen, das stimmt, ja, wohl, das ist ja so, aber ja, irgendwie ist es mir trotzdem zu wenig wichtig. Also, ja, ich mache es einfach mega gerne, ich mache mega gerne Fotos und ich tue auch gerne etwas den Menschen mitteilen, aber ich würde nicht sagen, dass ich ohne das nicht könnte. Also, ich will nie sagen, dass das Handy für mich irgendwie etwas ist, das ich brauche, das mich abhängig macht.
Julien, wenn du jetzt hörst, dass Pina über 1000 Follower hat, Kishaya über 800, was sagt das einem als Jugendlichen? Weil ich sage einfach den Satz, es sagt mir nicht wahnsinnig viel. Was sagt es dir? Was lesest du aus dem heraus?
Mir ist es grundsätzlich gleich, wie viele Follower ich habe, weil ich mache es einfach, weil ich Spass daran habe.
Aber wenn du jetzt hörst, Pina hat 1000, über 1000, dann heisst das was?
Ja, dann heisst es schon, dass sie gut ankommt bei der Community. Ja, aber sonst will sie halt nicht so viele Follower haben.
Ist das so? Kishaya Balsiger, du uns mal aufklären, wie läuft das auf Instagram, dass man zu so vielen Followern kommt?
Also ein Kollege von mir hat mal einen Wett gemacht mit einer Kollegin, wo sie hat gesagt, wer schneller am meisten Followers hat. Und dann haben sie einfach ganz, ganz viele Leute von allen Freunden bei ihrem Account haben sie alle Kontakt angefragt und die haben sie dann alle angenommen. Und ja, dann geht es sich so ein bisschen darum, ja, wer schneller, wer mehr Abonnenten bekommt.
Julien, du musst auch Instagram erklären.
Das ist eigentlich relativ komplex. Es gibt ganz viele verschiedene Funktionen, aber...
Was ist es?
Es basiert auf Fotos teilen mit anderen. Also das ist so der Ursprung. Ja.
Gut, die Fotos teilen. Wenn man die Fotos schaut, Samuel, ist das... Etwas, wo du denkst, ah ja, stimmt, die haben es jetzt auch noch glatt. Oder denkst du immer, die bescheissen. Die hat doch ein Filter drauf. Also so schön kann das nicht gewesen sein. Und so gut sieht jetzt die nicht aus.
Also das ist sicher so, es wird ziemlich viel zum Blöffen gebraucht auf Insta, um zu sagen, wie viel, oh, schau, wie viele Kollegen ich habe, schau, wie schön unser Haus ist, schau, wie coole Ferien wir haben. Und andererseits, es gibt auch viele, die Photoshop benutzen für Selfies, zum Pickel wegmachen. Aber mit dem lebt man mit der Zeit einfach, dass man merkt, dass das Foto nicht 100% real ist. Und dann tut man es immer ein bisschen downsize im Gehirn.
Ein bisschen?
Abmachen. Also wenn man ein Selfie von jemandem sieht, nimmt man wie an, dass es schon ein bisschen gefaked ist. Oder dass es 20 Mal gemacht hat, bis es gut gekommen ist.
Und dann tut man das irgendwie kommentieren?
Ja, man kann es liken, man kann es kommentieren, man kann es anderen Leuten weiterschicken, wenn es cool ist.
Ist das so, Pina, dass man viel gerne bescheisst auf Instagram?
Also ich würde sagen, Instagram ist, glaube ich, extrem viel Fake und Show auch. Also ich habe das Gefühl, darauf die Leute ihr Leben zeigen, als wäre es die grösste Traumwelt zum Teil. Und ich habe das Gefühl, das machen halt viele Menschen darauf auch, dass sie echt, ja, eben zeigen können, hey Leute, ich habe Fun, ich habe ein cooles Leben, einen coolen Lifestyle. Aber schlussendlich, wenn man es dann sieht, ja, ist es einfach nicht gross, viel mehr.
Hast du auch schon Leute, Bekannte gesehen in der Stadt, wo du denkst, also die sehen jetzt wirklich ganz anders aus?
Ja, also ja, extrem schon viel. So, in dem Sinn, du siehst auf Fotos Frauen mit extrem viel mehr Lippen, als sie ähnlich hätten. Und dann siehst du sie draussen und denkst nur so, hä, ist das jetzt wirklich die? Und so. Aber ja, genau, ja, mal.
Ein Handyverbot gibt es in einer Schule. Der Peter Hörler ist Telefon, wenn ich richtig das verstanden habe. Genau, der Peter Hörler ist Direktor von der Kantonsschule Zug, also Gymnasium. Dort gibt es einen Trakt für die Unterstufen, für Langzeitgymer. Dort sind es Kind, Herr Hörler, helfen mir. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was sind dort quasi die Unterstufen vom Gymnasium? Was ist man dort bei euch? 13, 14?
Ja, man ist eben in diesem Alter. Das ist die Stufe, also das 7., 8. Schuljahr ist das.
Und dort, in dem Trakt, wo die quasi die Kleinen sind, dort habt ihr gesagt, jetzt wird dort in diesem Schulhaus das Handy nicht mehr vorgezogen. Erklärt, warum.
Genau, also es ist so, wir haben verschiedene Häuser und das ist ein Trakt. Also es ist in dem Sinne ein eingeschränktes Handyverbot. Und der Grund ist, wir haben festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler wenn sie aus der Lektion rauskommen, dass sie zum Zimmer ausgehen und nachher knapp nach der Schwelle an der Mauer entlang am Boden sinken und dann natürlich ihr Handy zücken und dann davon gamen. Und wir wollen das nicht. Oder wir wollen nicht, dass es einfach gelöscht wird, was vorher passiert ist, und nachher kommen sie quasi so knapp wieder rein. Wir haben ein bisschen die Hürden erhöht, mit dem Ziel, dass die Schüler so ein bisschen sensibler werden auf den Gebrauch, dass sie vielleicht zuerst noch miteinander reden und dass sie halt müssen vor den Trakt raus oder den Trakt wechseln in dieser 10-Minuten-Pause.
Also was nicht mehr vorkommt, sie können nicht so die Klasse ausstürzen und gerade eben am Boden sinken und gamen oder irgendwie etwas machen.
Ja.
Wie heute, das ist jetzt ein halbes Jahr her, letzten September, glaube ich, ist das beschlossen worden. Was sind eure Erfahrungen?
Genau. Die Erfahrungen sind eigentlich in der Regel gut. Also es ist so, dass das tatsächlich eingehalten wird, weil im Gang aussen gibt es eine gewisse soziale Kontrolle. Man sieht halt, wer das Handy für ihn nimmt. Also wir tun die Schüler ansprechen drauf. Und in dem Sinn funktioniert das für den Trakt. Und es ist auch nicht ein wirkliches Handyverbot im Sinn von, dass man es nicht für einen Unterricht könnte nutzen. Also zum Teil ist das im Unterricht als gutes Mittel, wo man einsetzen kann, aber wir wollen nicht, dass es nachher quasi außerhalb von der Lektion einfach wirklich in dem Sinn einfach nur gamet. Und der, ja.
Nein, sag nochmal fertig.
Also, wie gesagt, die Erfahrungen sind das, es gibt Verlagerungen und für die Schüler ist es natürlich ein bisschen unbequem, oder? Die finden das ein bisschen doof, dass man das möchte. Und ein bisschen unnötig und wir finden, ja, das ist ja so, aber es ist eben auf unserer Seite auch so ein bisschen unbequem und so wird es zum Thema. Und man muss nicht darüber reden.
Merci vielmals, Herr Hörler, für die Einschätzung aus der Schule, warum ihr das gemacht habt. Ich gebe das gerne schnell in die Runde und begrüße dort die zwei Erwachsenen, die hier am Tisch sind. Katrin Buchholzer, sie ist Mutter und Gründerin von elternplanet.ch, tut selber auch bloggen, hat zwei Mädchen im Teenageralter und der Philipp Wampfler ist in der Runde Vater von drei Kindern, das älteste ist, glaube ich, das Zweitelerkind. Er ist Medienexperte. Sättige Verbot, quasi wie Rayonverbot. Herr Wampfler, dir als Medienexperte, was sagt ihr?
Ja, ich bin auch Lehrer und wir haben das auch mal ausprobiert und ich habe sehr ein schlechtes Gefühl dabei. Für mich ist das eine Art Kapitulation, weil junge Leute müssen lernen, mit dem Gerät umzugehen, mit der Freizeitnutzung und einfach zu sagen, wir verbieten das. Das mag im ersten Schritt so wie eine Hilfestellung sich anfühlen, aber eigentlich ist es Scheitern, weil warum sollten sie denn, wenn sie in dem U draussen sind und in der oberen Klasse vom Gymnasium sind, warum sollten sie es denn können, wenn sie es in der ersten Klasse nicht haben müssen lernen? Und da glaube ich nicht, dass man mit Verbot irgendjemandem einen Gefallen tut.
Jetzt muss ich schnell Christina Lang anschauen. Der Peter Hörler ist nicht mehr dran.
Doch, der ist noch da.
Ah, der gut. Herr Hörler.
Ja.
Ihr habt jetzt vielleicht am Herrn Wampfler zugelassen. Er sagt, es ist eine Kapitulation. Was sagt ihr?
Ja, ich würde es nicht als Kapitulation bezeichnen. Es ist eine erste Massnahme und es kann nicht die einzige sein. Also man muss sicher das thematisieren, den Umgang. Und das passiert im Unterricht. Das machen wir. Aber das ist einfach ein Signal, das man setzen kann, wo man sagen kann, das ist uns wichtig, das ist ein Thema, dass wir das miteinander besprechen. Und wie gesagt, das betrifft unsere Erst- und Zweitklässler und die anderen Schülerinnen und Schüler und die anderen Takte sind von dem nicht betroffen.
Herr Wampfler, wenn ihr jetzt das hört, oder? Es ist auch eine gute Art, auch darüber zu reden, dass das Handy nicht einfach selbstverständlich dazugehört, sondern es ist schon ein guter Diskussionspunkt, so ein Settings-Rayon-Verbot. Was sagt ihr? Herr Hörler?
Meine Vorstellung von einer Diskussion ist, dass es offen ist und dass es nicht ein Machtmittel gibt, wo man auf der einen Seite sagt, ich verbiete dir oder ich sage dir, wenn ich die Handynutzung einschätze. Er hat auch gesagt, die Jugendlichen würden das löschen.
Er lässt euch zu, ihr könnt mir direkt sagen.
Was im Unterricht passiert und Das ist ja eine Art Beurteilung von außen. Und ich glaube, ein gutes Gespräch müsste eigentlich auf beiden Seiten offen sein, wo auch ein echtes Interesse daran ist, warum gamen sie in der Pause, vielleicht auch, was macht der Unterricht mit ihnen, warum haben sie das Bedürfnis. Und einfach zu sagen, das Bedürfnis stellen wir ab, das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt eine ideale Voraussetzung für eine Diskussion. Aber ich finde es richtig. Also ich sehe das bei meinen Schülerinnen und Schülern teilweise auch, dass ich finde, es ist seltsam, dass sie direkt nach einer Auseinandersetzung mit einem Buch oder mit einem Text, der interessant war, irgendwie wieder in ihre Welt versinken. Und dann über das zu reden, das finde ich absolut richtig. Und ich glaube, so wie die pädagogische Idee dahinter, die kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube einfach, der Schritt zu sagen, wir verbieten jetzt euch etwas, das ist nicht das, wie ich glaube, dass medienpädagogisch ein Fortschritt kann erzielt werden.
Da muss der Herr Hörl dann noch etwas drauf sagen.
Ja. Ich bin im Grundsatz einig mit Herrn Wampfler. Also es braucht eigentlich, Diskussion ist der erste Teil, oder? Das ist der wichtigere Teil. Und das andere ist halt, dass man Signal setzt. Also wo halt einfach, wo man sagt, da gibt es einen Widerstand und über den muss man halt reden miteinander. Und das gibt einen Anstoß. Und wenn man gar nichts macht, das ist übrigens auch durchaus im Sinn von den Eltern, also wir haben da eher unterstützende Rückmeldungen, dass man sagt, ja, man muss es thematisieren. Also wir leben auch in dieser Welt, oder? Also
wir muss es thematisieren. Ja nicht
wir thematisieren es nicht in allen Klassen.
Herr Hörler, ich sage besten Dank. Merci vielmals. Wir haben eine Mutter hier am Tisch. Merci für eure Einschätzung aus der Schule her. Die Eltern, hat Herr Hörler vorhin gesagt, sind auch sehr dankbar für so klare Regeln. Was sagen dir, Katrin Buchholzer, Mutter von zwei Töchtern, 15 und 13?
Also ich bin grundsätzlich auch nicht dafür, dass man Sachen so verbietet. Aber jetzt in der Schule muss ich auch sagen, aus eigener Erfahrung, bei unserer Schule ist es auch so, dass das Handy nicht in dem Sinne verboten ist, dass man es mitnimmt, aber man darf es einfach erst anlassen, wenn die Schule vorbei ist, also wenn man aus dem Schuss rausgeht. Und ich finde das eine gute Sache und mir denkt es wichtig, dass man in der Schule gewisse Regeln vielleicht auch festlegt. Und das Handy, das hat sich jetzt so ein bisschen entwickelt, wie man vielleicht früher gesagt hat, man muss die Finken anlegen oder man muss vorausgehen oder man hat die und die Regeln halt eingeführt und das Handy, finde ich, gehört halt dort auch ein bisschen dazu. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Schüler jetzt das auch nicht, also jetzt bei uns das auch nicht vermissen oder das Gefühl, hey, oh, jetzt fehlt mir etwas in dieser Zeit, in der ich Schuhe habe.
Also klare Regeln. Ich habe eine Hörerin am Telefon, Sibylle Hohenstein. Guten Abend, Frau Hohenstein.
Guten Abend miteinander.
Drei Kinder habt ihr, ich weiß gar nicht, ob es Buben sind, sagen.
Ja, genau.
Drei Kinder habt ihr. Das Älteste ist 11. Seid ihr streng, was das Handy anbelangt?
Ja, sehr, ja.
Sehr?
Genau. Ja, also er hat kein Handy, genau. Und er ist in der 5. Klasse und er ist also einer von den wenigen, der kein Handy hat.
Frau Hauenstein, jetzt hättet ihr die Gesichter gesehen von den vier Jugendlichen hier am Tisch. Grosses Entsetzen. Bleibt bitte dran, Julien, du bist 13.
Mhm.
Wieso bist du so entsetzt?
Ich glaube, es ist einfach irgendwie normal für mich, dass ich ein Handy habe. Und wegen dem ist es für mich wie ein bisschen schockierend jetzt, wenn ich ehrlich bin.
Schockierend? Ja, Kishaya.
Ich schließe mir dieser Meinung an. Ich finde, also, es ist so, wie Pina Scheidegger auch schon gesagt hat, wie eben auch gäbig für Sicherheit unterwegs zu sein. Ich hatte schon früher ein Notfallhandy und ja.
Also, Frau Hohenstein, dir gehören zwei Meinungen von zwei Jugendlichen am Tisch. Einfach, der Julien kann sich überhaupt nicht vorstellen, ist schockiert. Und Kishaya bringt den Sicherheitsaspekt rein. Was sagt ihr diesen beiden?
Also, wir handhaben das einfach so, dass wir eigentlich immer wissen, wo unser Sohn ist. Und er hat dort die Möglichkeit, wenn etwas ist, uns anzuleiten. Also, von dem her finde ich es überhaupt nicht nötig. Und was halt auch noch ist für uns so also wichtig, dass ich denke, wenn er ein Handy hat, dann wird er viel zu viel Zeit mit dem verbringen. Und das wollen wir einfach noch nicht. Ich finde einfach, mit 11 ist das einfach noch zu früh.
Mit 11 ist das noch zu früh. Bleibt schnell dran. Was sagt Pina Scheidegger?
Also ich muss sagen, ich kann auf eine Art auch, also das verstehen. Aber ich denke, oder ich habe das Gefühl, dass irgendwann das Handy wird auftauchen und irgendwann wird es gekauft, entweder von euch oder von ihm. Und dann habe ich das Gefühl, dann wird er mit dem, oder wird euer Sohn mit dem nicht umgehen können, weil er das ja gar nie hat lernen konnte in dieser Zeit.
Frau Hauenstein, was sagt ihr?
Also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich oder wir in der Familie keine Handys haben. Also er kann sehr gut mit Handys umgehen, also an dem liegt es nicht. Nur wir haben einfach das Gefühl, er selber braucht einfach noch keins.
Elfi, das ist so ein Alter, das ich jetzt merke, oder wo ist das gerade so Grenzen, wenn ihr mich jetzt alle so anschaut, Samuel, wann hast du dein erstes Handy bekommen?
Mein erstes Handy ist, glaube ich, mit 9 gekommen, weil meine Eltern beide 100% geschafft haben und ich war fast immer allein unterwegs gewesen. Das ist auch, es hat aus dem Sicherheitsaspekt angefangen. Und dann, also ich verstehe die Frau Hauenstein 100%ig, aber ich habe mit dem Handy, mit Instagram, mit dem Fotografieren eine Leidenschaft entdeckt, die mich bis jetzt mehr aufblühen lässt als Fußballspielen oder Malen oder alles andere. Und auch, man könnte sagen, wenn man seinen Kind kein Handy ermöglicht, schließt man sie wie aus einer Welt aus, die heutzutage einfach da ist.
Mit Elfi?
Mhm.
Ja.
Ja, total. Finde ich. Also.
Ja. Sagt noch schnell ein Wort zu eurem Sohn, Herr Hauenstein. Wie nimmt er das wahr?
Also es ist so, dass er teilweise natürlich schon hinführen kommt und findet, ich möchte gerne ein Handy, aber es ist eigentlich im Moment jetzt gerade nicht das Thema. Also er kommt immer wieder mal mit dem, aber dann hört man wieder eine Zeit lang nichts. Und was auch ist, sie haben in der Schule halt vermehrt auch schon Probleme gehabt, eben vor allem wegen WhatsApp, wegen dem Chat. Und sie haben schon jenseits Diskussionen in der Klasse gehabt, weil sie einander gemobbt haben oder irgendwelche schlechte Sachen übereinander erzählt haben. Wo er dann selber auch gekommen ist und gefunden hat, es ist, glaube ich, gleich okay und es ist gleich gut, dass ich kein Handy habe, weil dann habe ich auch mit dem allem nichts zu tun.
Merci vielmals, Frau Hauenstein. Ihr habt mir ein Stichwort geliefert mit dem Mobbing, das etwa dir vorkommt. Merci vielmals.
Bitte, gerne.
Kishaya Balsiger, ist es dir auch schon passiert?
Ja, also früher in der 5. Klasse hat es Mobbing gegeben, immer wieder. Und es hat sich auch weitergeführt. Also eigentlich immer wieder in der ganzen Schulzeit. Aber in der 5. Klasse ist, glaube ich, krasseste gsi und dann haben wir halt einfach so Grüppeli gehabt. Wenn man sich vom einen Grüppeli mit jemandem angefreundet, in einer anderen Grüppeli ist man gemobbt worden und ja, also es war ziemlich krass gewesen.
Und wie bist du mit dem umgegangen? Man wird ja also weder in der Klasse noch in einer Gruppe gerne rausgedrückt oder beschimpfen.
Ich habe Schule gewechselt nach der 5. Klasse, nicht nur wegen dem, aber auch. Und ich bin ein Mensch, der einfach probiert, es möglichst mit allen gut zu haben und möglichst neutral mit allen umzugehen. Wenn sie jetzt Sachen haben, die mir nicht so entsprechen, dann ja, gibt es, glaube ich, bei allen. Und, ja.
Lehrt man den? Also quasi macht einem das quasi wie medienkompetenter. Man lernt mit der Zeit, wie man sich muss auf Instagram oder Snapchat oder weiss nicht was, wie man sich muss präsentieren oder was man sagt oder äußert, dass man quasi nicht in die Falle reinläuft, dass man fertig gemacht wird?
Ich glaube, das ist bei jeder Person ein bisschen anders. Also, es hat jetzt ganz viel auf Instagram, wo, wenn sie irgendeinen Account sehen von jemandem, der ihnen nicht entspricht, dann sagen sie ihnen, oh mein Gott, was ist das für ein Mensch und was postet der für Fotos? Und dann gibt es Menschen, die finden, ja, es ist doch egal, der Mensch kann drauf tun, was die Person will. Und ich finde einfach, Instagram ist dafür, um seinen Charakter wie zu äußern mit Fotos. Und da kann man doch einfach drauf tun, ja, was einem entspricht.
Bleiben wir noch beim Stichwort Mobbing, Julian.
Ja.
Kennst du, also aus diesen Klassenchats raus, kennst du das?
Zum ganz ehrlich sein, nicht wirklich. Ich bin jetzt noch nie wegen Chats und so gemobbt worden. Ja, also wegen dem kann ich da eigentlich nicht so viel dazu sagen.
Samuel?
Ich kenne es ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, aber was bei uns vorgekommen ist, ist, dass wenn, dann schreibt mir irgendjemand, ey, jetzt schreiben alle aus der Klasse, dass wir sie mega scheiße finden. Und dann bekommt jeder 20 Nachrichten, wie scheiße sie ist. Und wenn man so etwas empfängt, denkt man einfach so, Bro, ja, was läuft?
Aber gibt es ja wie nachher eine Solidarität, dass andere dann sagen, hey, hört auf?
Ja, es kann entweder ein riesen Gemetzel daraus entstehen, dass sich dann Leute gegenseitig schreiben, oder was am besten ist, ist, wenn man die Person, die einem das schreibt, einfach blockiert. Und dann hört man nie wieder von der, weil sie einem ja nicht mehr schreiben kann.
Gut, in einem Klassenchat, wenn das 20 sind, wo wir schreiben, wie ich scheiße bin, oder? Dann muss ja quasi die Klasse blockieren.
Ja, ich kann einfach aus dem Chat rausgehen. Und nachher wieder rein.
Also geht es in Wellen?
Ja, das ist. Also man kann wirklich, das ist ja der Vorteil an den Social Medias. Ich kann, wenn ich auf Instagram irgendwie Beleidigungen bekomme, ich kann es einfach löschen. Und dann lese ich das nie mehr in meinem Leben. Ich kann einfach weggehen.
Philipp Ampfler, Medienexperte, die ganze Geschichte um das Mobbing, die gibt es.
Ja, also man kann sagen, dass eigentlich das Online-Mobbing oder Cybermobbing, dass das immer aus einer sozialen Mobbing-Situation heraus entsteht. Also meistens ist das eine Klasse oder eine Gruppe, wo das Mobbing eigentlich schon wie latent vorhanden ist und dann natürlich online ganz eine andere Dynamik bekommen kann. Also das Problem beim Mobbing sind eigentlich diejenigen, die von dem wissen, von diesen Übergriffen, die da stattfinden, aber nichts sagen. Also die eigentlich das mitbekommen, aber sich nicht solidarisieren mit denen, die darunter leiden. Und wenn das im Netz passiert, kann natürlich der Kreis von denen, die hier zuschauen und nichts sagen, der kann extrem schnell wachsen. Also es ist dann schnell mal ein ganzes Schulhaus, das weiss, dass man peinliche Fotos über jemanden veröffentlicht hat oder jemanden fertig gemacht hat. Und das verstärkt und intensiviert natürlich das Leiden. Und andererseits ist das auch wirklich 24 Stunden am Tag kann das laufen. Also die Mobbing-Opfer, das kann sein, dass die am Morgen verwachen und die haben 150 Nachrichten auf ihrem Handy. Also das ist vom Morgen vom Aufwachen bis zum Abend ins Bett gehen. Und das macht es viel, viel schlimmer, als wenn es die Online-Kommunikation nicht gäbe.
Sagen wir, wer müsste dort intervenieren?
Also Mobbing-Prävention.
Wer muss das Kind das sagen, dass da irgendetwas gegen ihn läuft?
Das Kind muss einfach jemandem sagen, das ist die Hauptsache. Also, das können Eltern sein, das können Lehrerinnen oder Lehrer sein. Es muss eine Ansprechperson haben, die sich getraut zu sagen, da passiert etwas, wo es mir nicht wohl ist dabei, wo ich überfordert bin, dass man von dort aus dann auch Hilfe suchen kann. Und das ist unterschiedlich. Das kann sein, dass es langt, wenn die verantwortliche Lehrperson mit der Klasse mal richtig redet, aber es kann auch sein, dass man zu der Polizei muss, die mittlerweile auf solche Fälle spezialisiert ist. Also das kommt je nach Fall ein bisschen darauf an, wer da die richtige Ansprechperson ist nachher. Aber das Kind sollte eine Person haben, die sie so vertraut, dass es getraut, alles zu zeigen, was auf dem Handy passiert, auch wenn es ein bisschen peinlich ist.
Dir als Mutter, Katrin Buchholzer, seht ihr, was auf dem Handy von euren Töchtern passiert? Zeigen sie es.
Mittlerweile nicht mehr so fleissig wie am Anfang, aber ich denke, gerade wenn man das Beispiel nimmt von dieser Mutter, die vorher angerufen hat, finde ich es eben schon wichtig, dass man früh mit dem anfängt. Und wir haben ja solche Situationen gehabt, wo die Kinder noch jünger waren und wo man eben noch darauf reagieren konnte und auch zeigen, wie wichtig das ist, dass man zum Beispiel Screenshots macht, wenn man eben so beleidigende Nachrichten bekommt, dass man es nicht einfach löscht, dass man nicht wegschaut, dass man jemanden informiert, dass man die Eltern holt, dass man das zeigt, dass man dort im Gespräch ist miteinander. Und ich glaube, wenn man das von ganz früh anmacht, wenn es vielleicht noch nicht einmal unbedingt Mobbing ist, sondern mehr so ein bisschen Tickerei reingeht, ich glaube, das ist schon typisch, dass Gielen sagen, wir haben das noch nicht so erlebt. Ich glaube, es passiert wirklich eher unter dem Modi, einfach so ein bisschen das einander ein bisschen blöd anmachen oder so ein bisschen dumme Sprüche machen und so. Und darum finde ich es eben wichtig, eben die Medienkompetenz zu erlangen, wenn Kinder noch relativ jung sind und das vielleicht noch so von den kleinen Parkett passiert und nicht, wenn das schon ausartet. Bei uns, vielleicht noch zum Sagen, ist es auch schon passiert, aber lustigerweise kleine Mobbereien auch auf WhatsApp, aber eine grosse Mobbing-Sache ist war mit einem Brief im Schuh. Also war dann
analoge
eine harte Sache, gewesen, genau, wo mit der Polizei einschaut und so Geschichten. Aber nicht über WhatsApp, sondern ganz altmodisch mit einem Brief, wo ja
auch jetzt
nicht so gut ist, genau.
Der Herr Wampfler als Medienexperte hat gesagt, es ist wichtig, dass man einfach zumindest das jemandem kann sagen kann. Kishaya, hast du das jemandem können sagen?
Ja, also ich bin zu meiner Mutter gegangen, sie ist schon in die Schule gekommen. Und also ich hatte ein paar Personen, die ich wüsste, ich könnte ihnen vertrauen. Und ich bin aber auch ein Mensch, der offen mit der mit dem Gegenüber probiert zu reden und dann mit dieser Person direkt das probiert zu klären.
So, dass man das aus dem Strudel wieder rauskommen kann. Wir sind mit im Forum. Es geht darum, hey, Jugendliche, ihr Handykonsum eigentlich im Griff. Wir diskutieren darüber. Ihr könnt weiterhin anrufen auf 08 48 440 222. 08 48 440 222. Oder einen Kommentar schreiben auf srf1.ch. Ich weiss, Barbara Koller, dass auch Mails reinkommen von Leuten, die wahrscheinlich weniger auf online sind.
Es sind Mails reingekommen, und zwar geht es dort vor allem um den Handykonsum von Erwachsenen. Zum Beispiel der Uwe Frings aus Steinen hat geschrieben, er gehöre mit 54 zur Telefonzellengeneration, wie er es nennt. Und er hätte nie gedacht, dass Smartphones so ein Suchtpotenzial haben. Also, wo sein Gerät mal zwei Tage nicht funktioniert hätte, hätte er sich richtig nackt gefühlt.
Also so ein bisschen ähnliche Erlebnisse, was der Samuel als 15-Jähriger erlebt hat. Einfach ohne Handy ist man einigermaßen nackt. Es geht um Medienkompetenz hier in dieser Sendung. Was macht man Erfahrungen? Würdet ihr sagen, Philipp Wampfler als Medienexperte in der Runde, es gehört halt auch dazu, dass man schlechte Erfahrungen macht, dass man medienkompetent wird?
Ja, ich glaube schon. Das sind Erfahrungen, wo man etwas daraus lernt, eine schlechte Erfahrung. Und natürlich gibt es ein Ausmaß an schlechten Erfahrungen. Also es gibt Sachen, die traumatisierend sind und so verletzend sind, dass man nicht sagen kann, dass es jemandem geholfen hat. Aber wenn etwas einmal nicht klappt und man merkt, das ist jetzt nicht so rausgekommen, wie ich wollte, ich glaube, dann lernt man sehr, sehr viel. Ja.
Also sich kompetent machen. Ich weiss, Kishaya, du hast in den letzten Tagen einen grossen Schritt gemacht. Das musst du hier unbedingt noch schnell erzählen. Du hast mir es gerade vor der Sendung erzählt.
Ja, nämlich habe ich vor zwei Tagen am Abend irgendwie um 11 Uhr bin ich ins Bett gegangen, bin noch ein bisschen am Handy gewesen. Eigentlich schon die ganze Zeit am Handy gewesen und wollte es lernen. Und dann auf das Mal, als ich schlafen wollte, habe ich so gefunden, ist mir durch den Kopf gegangen, es geht einfach nicht mehr. Ich halte das fast nicht mehr aus und ich muss unbedingt den Snapchat und Instagram löschen, weil es mich einfach am Lehren hindert und weil es einfach nur ein Reinsaugen von unnötigen Informationen ist. Und dann konnte ich um 11 oder 12 Uhr tatsächlich nicht schlafen und habe einfach gefunden, ich muss jetzt aufstehen. Dann habe ich mein Handy wieder entsperrt und Instagram und Snapchat gelöscht. Den Account habe ich noch nicht gelöscht, aber mal die App. Und ja, ich vermisse es überhaupt nicht.
Und dass jetzt nicht mehr so viele Leute mit dir in Kontakt sind?
Ich habe immer noch WhatsApp und schreibe vor allem einfach dort. Und auf Instagram bin ich eigentlich selten am Schreiben gewesen, von dem her, ja.
Also, du hast dich verabschiedet von deinen über 800 Followern. Von dir wird es in der nächsten Zeit nichts gesehen geben. Snapchat haben wir noch gerade in dem Fall mit Ach und Krach noch ein Foto von dir bekommen, das man sieht auf srf1.ch. Samuel, sag mir, was hast du alles auf deinem Handy?
Ich habe Tumblr, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter und dann geht es weiter mit Musical.ly, Viber und ein paar andere Sachen.
Erzähl mir etwas über Musical.ly.
Musical.ly ist eine App, wo man eigentlich Videos teilt. Also man kann Videos verschicken, man kann Videos auf seinen Account laden, dass dann alle Leute, die den Account aufrufen, dass dann das Video anschauen können. Und was man eigentlich macht, ist es, also man filmt sich selber, wie man singt, aber der Ton, der kommt, ist eigentlich von einem Sänger genommen, also nicht die eigene Stimme. Und dann kann man sich eigentlich wie der Sänger fühlen und sein eigenes kleines Musikvideo dazu drehen. Und das ist auch cool.
Die lachen so, Frau Buchholzer, die kennen das von ihren Töchtern in diesem Fall.
Ja, genau. Also es ist noch lustig, bei Musical.ly, wir haben ja zwei Töchter, eine 15, eine 13,5 und ich sehe immer so ein bisschen die Entwicklung, die auch die Apps machen, also was die Jüngere noch total cool finden, das entlockt der anderen fast nur noch ein leichtes, müdes Lächeln und sagt, oh, das ist für Bubis, das habe ich schon lange nicht mehr, oder das ist doof. Und es ist wirklich so lustig, jetzt Musical.ly ist noch gerade so in bei den Jüngeren und bei den Älteren ist es schon total alt und total doof und also, das macht man nicht mehr. Also, das ist nicht mehr nicht mehr cool jetzt für sie. Und ich glaube, das ist bei diesen Apps so eine lustige Entwicklung. Also, die einen Jüngeren finden das noch toll und die Älteren die lachen immer noch drüber. Es ist, glaube ich, wirklich so eine Entwicklung, die da stattfindet.
Wenn ihr Regeln aufstellt, halten sich eure Töchter dran? Gut, ich weiß nicht, ob sie zuhören. Vielleicht muss ich es etwas anders formulieren. Ist es schwierig, als Eltern Regeln aufzustellen und die dann auch durchzusetzen?
Ja, ich glaube, man hat am Anfang recht romantische Vorstellungen, wenn die Kinder noch jünger sind, wie man dann alles machen will, wie es dann wird sein und was man alles toll findet und was nicht. Und wenn sie dann tatsächlich im Alter sind und man mit dem konfrontiert ist, muss man immer extrem aufpassen, dass man einfach nicht nachlässig wird. Und ich merke das bei mir manchmal schon, dass ich einfach wie sage, ja komm, es ist jetzt halt so, dass man dort wirklich dran bleibt und vielleicht auch gewisse Prinzipien über Bord wirft, wo man wie sagt, ja, das kann ich jetzt einfach nicht mehr durchsetzen.
Was hättet ihr früher fast für romantische Vorstellungen was ihr dann wollt durchsetzen?
Eben, dass man so sagt, nur zu den und den Zeiten und nur so viel lang und nur über den Mittag nicht oder am Abend nicht mehr. Für unsere Kinder ist das Handy, nicht mehr einfach ein Handy, wie wir es noch gelernt haben, ja, da kann man telefonieren. Es ist ein Gerät, das man für alles braucht. Und ich kann nicht mehr kontrollieren, hört sie Musik, braucht sie den Taschenrechner, macht sie ein Foto, braucht sie es für die Hausaufgaben. Es ist ihr Kommunikationsgerät. Oder?
Online, Barbara Koller.
Es ist eine Frage in einem Online-Kommentar von Beat Rüedi. Er hat eine Frage an die Jungen hier im Studio. Ob ihr auch lernt, in der Schule das Handy als Lerngerät einzusetzen?
Wir schauen euch mal an. Pina Scheidegger.
Ja, bei uns ist es extrem wichtig. Also ohne das Handy ist man bei uns, glaube ich, schon fast ein bisschen aufgeschmissen. Oder ohne also einfach entweder Computer, Laptop, irgend so etwas braucht man sicher, weil wir bekommen immer wieder Mails und irgendwie müssen wir Word-Dokumente abspeichern und schreiben. Also es ist wirklich, es ist sehr wichtig bei
uns. Aber das kann man auf einem Computer machen oder auf einem iPad, auf dem Handy selber, wenn ich ihn richtig verstanden habe, wird das Smartphone eingesetzt in der Schule?
Ja, also wir tun, also keine Ahnung, ich brauche es für das Mathe, für den Taschenrechner oder wenn ich meine Lehrer nicht verstehe, dann kann ich das auch schnell nachher googlen, kann schnell schauen, was es für Formeln gibt oder irgendwie Google-Übersetzer ist auch etwas bei mir extrem Wichtiges. Also es ist viel, ja, es hat viel, ja.
Und ihr dürft das?
Ja, wir dürfen es immer brauchen, eigentlich, wenn wir wollen.
Gut, ich habe jemanden, jetzt muss ich da schnell, der Michael Schreier ist am Telefon. Grüß dich, Herr Schreier.
Guten Abend.
Ich lese, ihr seid Internatsleiter, ihr habt bis vor einem Jahr ein Handyverbot gehabt, jetzt nicht mehr. Warum?
Ja, wir haben gemerkt, dass die Schüler halt mit der Zeit sehr viele versteckte Handys hatten. Wir haben auch gemerkt, dass gewisse Eltern so wie ein Missbedürfnis hatten, auch zu kommunizieren und nicht nur mit der Telefonkabine. Und da haben wir so von dieser romantischen Einstellung, die wir ja vorher auch gehört haben, von einer anderen Generation, wo man sagt, hey, das Handy, das verunmöglicht den direkten Kontakt, haben wir ein bisschen Abstand nehmen, respektive einen Kompromiss suchen.
Sagt Herr Schreier, wenn ihr sagt, von den Eltern war es einfach auch gewünscht gewesen, dass sie ihre Kinder mehr erreichen. Ist man dann, wenn man in einem Internat ist, nicht auch, hat man eine so kleine Auszeit von seinen Eltern? Dass die nicht pausenlos in jeder Pause irgendwie eine WhatsApp-Nachricht schicken oder so. Dass sie eigentlich ständig in dieser Schule drin sind.
Das ist absolut so. Und das ist auch das, was die Schüler, wie zum Teil auch die Eltern, schätzen, dass eine gewisse Distanz ist zwischeneinander. Aber es ist auch so, dass wir jetzt im Moment haben wir eine Stunde pro Tag, die sie das Handy dürfen brauchen und so wie aus dieser Box nehmen, die dafür da ist. Und dann dürfen sie diese Stunde natürlich relativ klar nutzen und nicht immer nur so mit den Eltern kommunizieren. Dort können sie nachher selber wählen, wie sie die Stunde nutzen wollen.
Merci vielmals, Herr Schreier, für das Beispiel, eben, dass Sie es gerade anders machen, dass Sie sind weggekommen vom Verbot, wegen diesen vielen versteckten Handys. Ich habe das Schmunzeln gesehen von den Jungen hier am Tisch. Ich könnte mir jetzt vorstellen, der eine oder andere hier am Tisch würde das wahrscheinlich auch machen. Merci vielmals. Janne Nicole Karrer am Telefon aus Andelfingen. Grüße dich, Frau Karrer.
Guten Abend.
Abend.
Frau Karrer, ihr wohnt in einer Gemeinde, wo vor 3 Jahren ein Versuch gestartet worden ist, wo alle Kinder ein iPad haben in der 7. Klasse, also in der ersten Sek. Eure Tochter ist jetzt in der 9. Klasse, kommt jetzt gerade raus. Was sind so eure Erfahrungen? Die haben ein iPad, können das mitnehmen, sie können sie in die Ferien nehmen, etc. Was sind eure Erfahrungen?
Es steht zur freier Verfügung. Es hat natürlich auch immer beide Seiten, also die positive Seite. Wir haben gemerkt, dass die Kinder ganz viel lernen mit den verschiedenen Apps, die es gibt. So wie Vorträge in der Schule werden plötzlich interessant, weil man irgendwie eine schöne Präsentation kann machen kann. Kleine Filme kann man schneiden, also ganz einen Haufen Sachen. Also eben, wie gesagt, sie brauchen es auch zum Aufziehen machen daheim. Aber natürlich, die andere Seite ist auch, die Ablenkung ist riesengroß. Wenn man Aufziehen machen sollte, dann schweift man da schnell mal ab, indem man ein anderes App aufmacht oder schnell mal kontrollieren, was da im YouTube gerade noch für ein aktuelles Film hätte oder da, wo man noch etwas könnte schauen. Also es ist so ein bisschen beidseitig.
Wenn es um Medienkompetenz geht, habt ihr das Gefühl, eben, wenn jetzt eure Tochter das iPad 3 Jahre hatte, das hat sie medienkompetenter gemacht?
Also ich denke schon ein Stück weit. Also ein Haufen, sie wissen, dass halt so ein iPad nicht nur so ein bisschen für den Fun benutzt werden kann, sondern dass man es wirklich auch zum Arbeiten brauchen kann. Dass das einsetzbar ist, eben Hausaufgaben in der Freizeit, überall. Aber Gefahr ist eben, wie gesagt, auch immer da, dass man es natürlich auch sonst braucht.
Wenn ihr in die Ferien geht.
Sie sind ein bisschen bewusst.
Frau Karrer, wenn ihr in die Ferien geht mit eurer Familie und sie nehmen ihr ein iPad mit, müsst ihr dann auf einen Campingplatz oder ich weiß nicht, das in ein Ferienhaus, das WLAN hat?
Ja, aber für das haben sie das Handy, da lassen sie das iPad daheim. das nehmen wir nicht mit.
Karr, ich danke euch sehr, habt ihr angerufen. Merci vielmals.
Danke. Schönen Abend.
Merci. Julian, wenn du jetzt so hörst, dass Erwachsene eure Nöte haben mit dem Handykonsum oder iPad, dass ihr oft auf diesen Geräten seid, verstehst du das?
Ja und nein. Also so ein bisschen beides. Logisch kann es sein, auch zur Verzweiflung treiben, dass wir so viel auf dem Handy sind und dass wir so wie ein bisschen unserer eigenen Welt sind. Aber auf der anderen Seite gibt es auch, wie gesagt, ganz viele Apps und so, wo man auch wirklich gut lernen kann. Oder zum Beispiel PowerPoint. Das ist jetzt halt nicht auf dem Handy, es gibt es auch auf dem Handy. Aber ich mache all meine Präsentationen mit dem. Und ich bin schon auch vom Handy abhängig, wenn es um schulische Arbeiten geht.
Die Sorge von den Eltern, Samuel. Hat deine Eltern mal gesagt, Samuel, jetzt leg mal das Zeug weg?
Das ist bei uns ziemlich oft so. Weil halt einfach, wenn man jetzt als Familie einen Film schaut und ich gleichzeitig am Handy bin und dann vielleicht noch am anderen Handy auch noch.
Zwei? Ja. Du hast zwei?
Nein, oder am Tablet. Okay. Dann ist das, glaube ich, schon für die Familie ein bisschen doof. Also ich würde mich auch völlig verarscht fühlen, wenn ich mit jemandem etwas machen will und der nur am Handy ist. Aber für mich selber, ich merke das wie gar nicht.
Aber die Sorge von den Eltern, dass da irgendetwas mit euch rumläuft, weil vielleicht ihr nicht mehr gewöhnt seid, einfach einen Moment in Ruhe können zu konzentrieren, das ist zum Beispiel eine Sorge, oder? Dass ihr ständig Ablenkung braucht, dass das quasi wie ihr könnt ohne Handy gar nicht mehr sein, dass ihr süchtig werdet, oder? Das ist eine von den Ängsten von den Erwachsenen. Kannst du das nachvollziehen?
Nein, überhaupt nicht. Weil halt einfach bei mir so ein grosser Teil vom Leben über das Handy läuft. Dass ich mache meine Hausaufgaben dran öfters. Ich arbeite dran, ich tue extrem viele Sachen auf Insta posten, Videos machen. Und das eröffnet mir ein riesiges Fenster. Ich habe mal mit einem Kollegen, der in Grönland lebt. Und den habe ich nie getroffen, aber ich habe einfach mit dem auf Instagram geschrieben. Und das ist mega krass, dass ich einfach mit Leuten aus der ganzen Welt kommunizieren kann. Und darum kann ich das eigentlich nicht nachvollziehen. Für mich ist das wie ein Wunder. Oder?
Einfach die Welt geht auf.
Ja, es hilft. Es macht es schöner.
Barbara Koller, online.
haben noch einen Kommentar bekommen von Marc Frey aus Arni. Er ist selber Kanti-Schüler und er schreibt, also er ist überzeugt, dass die Mehrheit der Jugendlichen den Handykonsum absolut im Griff haben, weil zum süchtig werden muss man ja gewisse Voraussetzungen haben und anfällig sein, um eine Sucht zu entwickeln. Und das sei ja bei den meisten Jugendlichen nicht gegeben, die Anfälligkeit.
Herr Wampfler, Medienexperte in der Runde. Ist das so?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man ein bisschen unterscheidet, was ist eigentlich eine Nutzung, einfach eine intensive Nutzung vom Handy, wo ja, wie wir jetzt gehört haben, fürs Lehren gebraucht wird, für Kontakt. Was sind echte Probleme? Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass Eltern dann schauen, wenn sind wirklich Probleme da, wenn schlafen die Kinder nicht mehr, wenn sind sie nicht mehr leistungsfähig, wenn haben sie die ganze Zeit Streit mit ihren Geschwistern, mit ihrem Umfeld. Und dazwischen dürfen die Eltern natürlich auch über ihre eigenen Bedürfnisse reden, dass sie sagen, ich will, dass wir so ein Familienleben haben. Aber diese Sachen sollte man ein bisschen unterscheiden. Und ich glaube, wenn man davon redet, dass man süchtig ist, wenn es so eine Moralisierung gibt, auch von der Handynutzung, wenn man das Gefühl hat, das ist irgendwie eine Art minderwertige Tätigkeit. Ich glaube, dann sollte man zurückdenken, so als Fernsehen schauen. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo man den Fernseher nicht hätte dürfen haben, wo meine Eltern haben dann den Fernseher in ihr Schlafzimmer verbannt, damit wir nicht Fernsehen geschaut haben. Und heute ist es eine Generation, wo die Eltern mal froh sind, wenn sie mal mit ihnen zusammen würden Fernsehen schauen würden, statt immer am Handy sein. Und dann sieht man, dann kann man vielleicht das Ganze einfach ein bisschen entspannt sehen. Und nicht alles, was Jugendliche am Handy machen, ist ein Problem, sondern häufig ist das etwas ganz Soziales, etwas Lehrliches.
Es gibt ein grosses Aber. Der Fernseher, der ist an einem Ort gestanden, fest. Es hat gewisse Zeiten gegeben, wo etwas ist gekommen, weil das Russisch für sie oder Englisch für sie am Morgen, das haben sogar Kinder nicht geschaut, weil es so langweilig war. Der Unterschied zum Fernsehgerät ist auch mit dem Smartphone, dass man es immer im Hosensack hat und man kann immer die ständige Verfügbarkeit. Da müsst ihr noch etwas dazu sagen.
Ja, das muss man lernen. Also das müssen auch wir lernen. Erwachsene müssen das genauso lernen wie Jugendliche. Aber ich glaube nicht, dass es eine einfache Lösung gibt. Also ich glaube nicht, dass das Moralisieren, dass das etwas hilft, dass durch das eine Lösung gefunden wird, sondern man muss sich daran antasten und es müssen alle selber Entscheidungen fällen, die ihnen helfen, dass sie sich jetzt wie das Kishai ja auch gemacht hat, dass sie sagt, ich habe jetzt Instagram und Snapchat gelöscht. Das ist ihre Entscheidung gewesen und das finde ich absolut richtig. Wenn man merkt, mir tut es nicht mehr gut, ich kann nicht mehr das machen, was ich machen sollte. Ich glaube, das ist echt die Medienkompetenz, dass man für sich selber entscheiden kann.
Was sagt ihr, Frau Buchholzer, ihr seid ja jetzt relativ fit mit all diesen Gerätschaften, ihr bloggt selber. Was sagt ihr einem Vater oder einer Mutter, die sagt, ich komme doch einfach nicht nachher. Herr, je. Mein Kind macht irgendetwas, tut Snapchat. Keine Ahnung.
Also ich finde, das ist schon noch relativ ein grosses Problem. Ich denke, es ist wichtig, dass man mit den Kindern aufwächst und mit den Gepflogenheit und mit den Sachen, die die Kinder toll finden. Wenn sie vier sind, muss man vielleicht gewisse Disney-Prinzessinnen kennen, keine Ahnung, oder Fußballspieler oder was halt in diesem Alter wichtig ist. Und je älter sie werden, umso mehr wächst man ja mit den Kindern mit und muss sich halt informieren und muss ein bisschen wissen, was es für Sachen sind. Man kann sich so von den Kindern erklären. Und das Argument von «Ich komme nicht raus», finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil man kann sich wirklich heutzutage überall informieren. Man kann heute Stichwort eingeben, Snapchat, da gibt es tausend Videos, Filme, Erklärungen, was ist das? Und einfach zu sagen, ich komme nicht raus, das finde ich einfach nicht ein Argument, das man gelten kann. Man also muss daraus kommen. Man muss
daraus kommen. Die Eltern müssen
ja,
daraus kommen.
Finde ich, ja.
Sonst können sie ihre Kinder nicht wirklich zu medienkompetenten jungen Erwachsenen hererziehen.
Ja, und vielleicht ist das wirklich auch ein Problem jetzt noch, in 10 Jahren, wenn unsere, oder die Jugendlichen jetzt oder in 15 Jahren selber Kinder haben, sieht es vielleicht anders aus, weil sie mit dem aufgewachsen sind. Wir sind noch nicht mit dem aufgewachsen. Wir sind noch Generation, wir haben noch kein Handy gehabt. Und für uns ist das alles neu. Und die Vorbildfunktion finde ich auch noch ganz wichtig, vielleicht das noch zum Schluss zu sagen, dass wir wirklich selber auch uns immer bei der Nase nehmen. Wir urteilen immer über die Jungen. Ja, die schauen viel, die machen viel. Was machen wir anders? Schaut mal, wenn ihr im Zug hockt, im Tram, schaut auf dem Spielplatz, wenn ihr Mütter seht, mit Kinderwagen, oder mit Sandkasten, Väter, was auch immer. Ja, also schaut mal ein bisschen um. Wie sind wir? Wie tun wir? Tun wir nicht am Abend vor dem Einschlafen und noch heute schauen, lesen, checken, Facebook? Wir sind nicht anders. Wir machen es genau gleich.
Also, wer euer Rat? Was?
Sich selber bei der Nase nehmen, ein gutes Vorbild sein und früh anfangen, die Jugendlichen begleiten, sie nicht bevormunden, mit ihnen zusammen in das ganze Thema hineinwachsen.
Pina Scheidegger, ein Rat an die Eltern.
Ja, Ich würde einfach sagen, tut, so gut es geht, das Kind irgendwie auch begreifen und einfach auch ein Handy schenken und halt mit dem umgehen lernen. Aber tut auch zum Teil Grenzen setzen und verbietet zum Teil auch Sachen, wenn ihr etwas nicht gut findet. Also ich finde das, ja.
Also zum Teil auch Sachen verbieten, wäre deine Empfehlung an die Eltern, aber sicher ein Handy schenken.
Ja, genau.
Also nicht handylos aufwachsen. Samuel, dein Tipp an die Eltern?
Also ich kenne ziemlich viele Eltern, die sofort Panik im Blick haben, wenn das Wort Handy oder Social Network fällt. Mein Tipp wäre, dass man das mal ganz ruhig angehen kann. Und wenn irgendetwas passiert, was vielleicht eher blöd ist, wenn es einen Mobbingunfall gibt, dass man einfach denkt, okay, das ist jetzt halt passiert. Das heisst jetzt nicht, dass alle Handys auf der Welt schlecht sind und verbrennt werden müssen. Oder so. Dass man ganz ruhig denkt.
Julian.
Also, was ich aus eigener Erfahrung kenne, ist, dass wenn man jetzt selber ein Handy unbedingt will, dass die Eltern nicht ein Handy kaufen, zum Beispiel ein iPod. Und das enttäuscht dann halt einfach. Und ich finde einfach, der Unterschied jetzt zwischen einem iPod und einem Handy ist nicht wahnsinnig gross. Das heisst, ich würde gerade dann auch direkt das richtige Ding kaufen.
Also wenn man sagt, zuerst bekommst du ein iPod, dann schenken sie gerade das Handy. Es geht auch noch um Umgang. Ganz kurz, Kishaya, dein Tipp an die Eltern?
Kurz und knapp, glaube ich, einfach Vertrauen in die Kinder haben. Sie einfach mit allen anderen aufwachsen, die auch das Handy haben um sich herum und dass sie sich selber mit dem Schlag finden können.
Ich danke euch sehr, alle hier, dass ihr in die Runde kam nach Zürich. Merci vielmals.
SRF 1 Forum.
Das war die Diskussionssendung Forum mit Christine Hubacher und ihren Gästen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.